Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Fanny Buschert am Mikrofon, schönen guten Abend. Israels Premier Benjamin Netanyahu ist in den USA zu Besuch und hat dort vor wenigen Stunden vor dem Kongress gesprochen.
My friends, if you remember one thing from the speech, remember this. Our enemies are your enemies. Our fight is your fight. And our victory will be your victory.
Meine Freunde, an etwas aus dieser Rede solltet ihr euch erinnern. Unsere Feinde sind eure Feinde, unser Kampf ist euer Kampf und unser Sieg ist euer Sieg. So also Israels Premier bei seiner Rede im US-Kongress. Währenddessen protestierten Tausende rund um das Kapitol gegen die Politik von Netanyahu und auch im Saal selbst blieben einige Sitze aus Protest leer. Gleich ein Thema in der Sendung. Außerdem beschäftigen uns heute Steuern. Das Bundeskabinett hat heute unter anderem darüber beraten, bestimmte Steuerklassen zu streichen. Und wir blicken auf die Rechtsstaatlichkeit in der EU. Die Kommission hat hier alle Mitgliedsländer unter die Lupe genommen. Diese und weitere Themen also bis Mitternacht und wir beginnen die Sendung in Hamburg. Seit Jahren wird darüber in Deutschland diskutiert und heute hat das Bundesinnenministerium ernst gemacht. Das Islamische Zentrum Hamburg, kurz IZH, wurde verboten und die vom Verein betriebene Blaue Moschee in Hamburg im Rahmen einer Razzia beschlagnahmt. Dem Zentrum wird unter anderem vorgeworfen, demokratiefeindliche Propaganda des iranischen Mullah-Regimes zu verbreiten. Die Details des Verbots fasst Annalou Beckmann zusammen und beginnt mit Reaktionen aus der iranischen Community in Hamburg.
Aufatmen heute bei vielen Exil-Iranern wie Reza Alipur. Jahrelang fühlten sich er und andere geflohene Landsleute bedroht vom Islamischen Zentrum Hamburg als Verlängerung des Teheraner Regimes.
Manchmal bin ich wirklich durch Umwege, dass ich nicht hier vor dem IZH gehe. Jetzt endlich mal dieser Angstfaktor für mich weg ist, das ist eine pure Freude.
In den frühen Morgenstunden rücken Einsatzkräfte vor der sogenannten Blauen Moschee an. Voll vermummt eilen Polizisten auf das Gelände direkt an der Hamburger Außenalster. Die Moschee gilt als einer der wichtigsten Anlaufpunkte der schiitischen Religionsgemeinschaft in Europa. Trägerverein der Moschee ist das Islamische Zentrum Hamburg, kurz IZH. Heute früh durchsuchen die Einsatzkräfte nicht nur das Gebäude, die Moschee wird nun geschlossen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD sagt in einem Video, das unter anderem auf der Kurznachrichtenplattform X verbreitet wird:
Wir haben heute das Islamische Zentrum Hamburg verboten. Das ist ein weiterer konsequenter Schritt gegen islamistischen Extremismus.
Am Vormittag Hamburgs regierender Bürgermeister Peter Tschentscher, ebenfalls Sozialdemokrat, bei einer Pressekonferenz.
Das IZH war bundesweit aktiv und Teil eines großen islamistischen Netzwerkes, das sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung in Deutschland und gegen grundlegende Werte von Demokratie und Freiheit richtet.
Neben dem IZH hat Bundesinnenministerin Faeser auch 5 weitere Ableger in Deutschland verboten. 3 weitere Moscheen wurden geschlossen. Dazu fanden neben Hamburg in 7 weiteren Bundesländern Polizeieinsätze am Morgen statt. In Bremen, Berlin, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Bayern. Die Forschungsleiterin des Mid-East Freedom Forum in Berlin, Ulrike Becker, reagiert erleichtert. Das Vereinsverbot für sie ein längst überfälliger Schritt.
Das IZH war sehr gefährlich. Von hier haben sich Anhänger der Terrororganisation der Hisbollah getroffen. Von hier aus wurde die islamistische Ideologie der Islamischen Republik Iran verbreitet. Und hier gingen Agenten des Regimes ein und aus, die Anschläge in Europa geplant haben.
In diplomatischen Kreisen wird nun damit gerechnet, dass Teheran auf die heutigen Entwicklungen reagieren wird, etwa mit Verboten von deutschen Organisationen und Institutionen. Wie das iranische Außenministerium bereits mitteilte, hat der Iran den deutschen Botschafter in Teheran einbestellt. Auch der Exil-Iraner Reza Alipur sorgt sich vor möglichen Vergeltungsmaßnahmen des Regimes.
Da bin ich mir sicher, es läuft die Gefahr, dass die jetzt in irgendeiner Form sich organisieren, in Grüppchen und Gruppen, weil die haben auch sehr viele andere Förderer.
Das Islamische Zentrum Hamburg stand für ein Statement heute nicht zur Verfügung.
Anna-Lou Beckmann über das Islamische Zentrum Hamburg, das heute vom Bundesinnenministerium verboten wurde. Das Verbot sorgt also für Aufatmen unter anderem unter Exil-Iranerinnen und Iranern in Deutschland. Und auch in der Bundespolitik gibt es viel Zustimmung. Bei all dem Lob für die Ankündigung von Innenministerin Faeser bleibt aber auch die Kritik nicht aus, dass die schon viel früher hätte kommen sollen. Katharina Hamberger fasst bundespolitische Reaktionen zusammen.
Schon seit vielen Jahren steht der schiitische Verein Islamisches Zentrum Hamburg, Trägerverein der Imam Ali Moschee in der Hansestadt, im Fokus der Sicherheitsbehörden. Verstärkt nach dem Angriff der Terrororganisation Hamas am 7. Oktober 2023 auf Israel. Der Verein wird als verlängerter Arm des Regimes im Iran gesehen. So heißt es im Verfassungsschutzbericht vom vergangenen Jahr, dass IZH sei neben der Botschaft die wichtigste Vertretung der Islamischen Republik Iran in Deutschland und ein bedeutendes Propagandazentrum Irans in Europa. Nun hat das Innenministerium den Verein Islamisches Zentrum Hamburg und 5 Teilorganisationen verboten. Das IZH propagiere eine islamistische, totalitäre Ideologie in Deutschland, heißt es dazu von Seiten der Bundesinnenministerin. Außerdem unterstützten das Islamische Zentrum Hamburg und seine Teilorganisationen die Terroristen der Hisbollah und verbreiteten einen aggressiven Antisemitismus, so nennt sie Faeser. Die libanesische Hisbollah wird in Deutschland als Terrororganisation gesehen und ist hierzulande verboten. Eines ihrer Hauptziele ist die Vernichtung des Staates Israel. 53 Objekte in mehreren Bundesländern werden seit heute Morgen im Zuge des Verbotes durchsucht. Sichergestellt worden seien laut Innenministerium bislang unter anderem eine hohe Zahl an IT-Geräten, Bargeld in Höhe von mindestens 100.000 Euro, Bücher und Schriftstücke sowie Unterlagen mit Bezug zu sowohl der verbotenen Hisbollah als auch zur ebenfalls mit einem Betätigungsverbot in Deutschland belegten Terrororganisation Hamas. Die denkmalgeschützte Imam Ali Moschee an der Hamburger Außenalster, auch Blaue Moschee genannt, steht nun vorerst unter Verwaltung des Bundes. Bereits im November 2023 gab es weitreichende Durchsuchungen gegen das IZH und mutmaßliche Teilorganisationen. Die schweren Verdachtsmomente hätten sich in diesen mit großem Aufwand geführten Ermittlungen so erhärtet, dass man das Verbot heute ausgesprochen habe, so Bundesinnenministerin Faeser. Forderungen, das IZH zu verbieten, kamen in den vergangenen Jahren aus nahezu allen Parteien. Entsprechend fallen nun die Reaktionen aus. Die Schließung des Islamischen Zentrums sei überfällig, sagte Alexander Drom, innenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion, unserem Hauptstadtstudio, und verweist auch auf die Aufforderung des Bundestages von 2022 an das Innenministerium, gegen das Islamische Zentrum vorzugehen.
Weshalb Innenministerin Faeser über 1,5 Jahre braucht, um diese Razzia und diese Schließung durchzuführen und zu organisieren, bleibt schleierhaft, ist aber im Ergebnis richtig.
So Christdemokrat Trom. Nils Spieth, außenpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion, sagte dazu heute Morgen im Deutschlandfunk, der Hintergrund dafür sei, dass das Innenministerium großen Wert darauf lege, dass solche Verbote vor Gericht Bestand hätten.
Und hinzu kommt im Fall des Islamischen Zentrums Hamburg, dass es zugleich als Moschee, also als Ort der Ausübung des Grundrechts auf Religion fungiert. Und da sind die Hürden für ein Verbot besonders hoch. Umso wichtiger ist es, dass es jetzt gelungen ist.
Man begrüße das Verbot ausdrücklich, heißt es von Seiten der Grünen.
Man kann sagen, dass das Verbot lange überfällig war. Seit langem weisen die Sicherheitsbehörden auf die hochproblematischen Beziehungen des Trägervereins der Blauen Moschee zum iranischen Regime hin. Und viel zu lang konnte in dieser Moschee gehetzt und sich zu verfassungsfeindlichen Aktivitäten verabredet werden,
sagte der grüne Rechts- und Innenpolitiker Konstantin von Notz, unserem Hauptstadtstudio. Seiner Ansicht nach müssten nun weitere Schritte folgen. Die Netzwerke, die mit autoritären Staaten kooperierten und unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung in Frage stellten und angriffen, müssten konsequent zerschlagen werden, so der Grüne von Notz weiter.
Katharina Hamberger mit bundespolitischen Reaktionen zum Verbot des Islamischen Zentrum Hamburg. Und auch mit dem Verbot läuft die Debatte in Deutschland weiter. Dabei geht es nicht nur um den Verein selbst, sondern auch darüber hinaus um die Frage, wie stark der Einfluss von islamischen Extremisten in Deutschland ist. Darüber konnte ich vor der Sendung mit Seyran Atış sprechen. Sie ist Juristin und hat unter anderem mehrere Bücher geschrieben über die Lebensrealität liberaler Musliminnen und Muslime in Deutschland. Und als erstes wollte ich von ihr wissen, ob ein Verbot schon früher hätte kommen sollen.
Meiner Ansicht nach hätte das IZA schon lange vorher verboten und geschlossen werden müssen.
Warum?
Ja, es gab in den letzten 30 Jahren und vielleicht sogar darüber hinaus genug Material, genug Beweise, die belegen, dass das IZH, der verlängerte Arm des Iran, des Terrorregimes ist und dass aus Hamburg heraus nach ganz Deutschland gewirkt wurde um Dissidenten, Exil-Iranerinnen und Iraner auszuspionieren, ihnen das Leben schwer zu machen. Das ist die eine Seite der Medaille. Und wer sich für dieses Zentrum interessiert hat und für die Moschee, konnte dort einfach hineinlaufen in die Bibliothek, eine offene Bibliothek übrigens, wo unentgeltlich Bücher auch verbreitet wurden, in denen Demokratiefeindlichkeit, Frauenfeindlichkeit, LGBT-Feindlichkeit und vor allem Antisemitismus, die Ideologie dieses Zentrums, sehr frei geboten wurde. Und man konnte sich bestätigt fühlen, dass dieser Ort kein Ort der Religionsausübung war, sondern ein politischer Ort.
Das Innenministerium argumentiert ja, man habe erst sorgfältig prüfen wollen bzw. sorgfältig prüfen müssen, bevor verboten wird. Die Argumentation finden Sie nicht nachvollziehbar?
Die ist gerade im Fall des IZH nicht nachvollziehbar. Gerade als Juristin sage ich das dennoch, also auch wenn das Ministerium nun auch so argumentiert, das wird bei uns in Deutschland immer so argumentiert, was ja richtig ist, dass der Rechtsstaat sich zunächst wirklich vergewissern muss, bevor irgendetwas verboten wird. Gerade wenn es um Religionsausübung geht, ist Deutschland sehr sensibel. Das ist alles richtig. Nur im Fall des IZH lagen schon immer genügend Beweise vor. Seit mehr als 30 Jahren wird das IZH vom Verfassungsschutz beobachtet. Man hat genug verfassungsrechtlich mehr als bedenkliche Beweise gesammelt. Ich denke, dass es jetzt verboten wurde, hängt mit dem 7. Oktober zusammen. Ich bin der Überzeugung, dass der Antisemitismus, der dort verbreitet wurde, überhaupt nicht mehr zu leugnen und tragbar war. Deshalb, weil insbesondere nach dem 7. Oktober auch die Rufe nach Scharia und Kalifat und der Antisemitismus und Judenhass, der verbreitet wurde, nun so sehr in der Öffentlichkeit verbreitet wurde, auch über das IZH, dass da auch eine SPD-Politikerin sich nicht mehr zurückhalten konnte, sondern handeln musste.
Verboten wurde ja nicht nur das Zentrum in Hamburg, sondern auch 5 Teilorganisationen in anderen Bundesländern. Wie verbreitet ist dieser Extremismus, den Sie jetzt auch schon angesprochen haben, in Deutschland?
Der politische Islam, der Extremismus ist in Deutschland sehr weit verbreitet. Und ich möchte nochmal zurückkommen darauf, dass beispielsweise in Hamburg viele Menschenrechtsorganisationen, Einzelpersonen seit Jahrzehnten all das Material zusammengetragen und auch den Ministerien immer wieder vorgelegt haben, dass gerade von diesem Zentrum ein Netzwerk ausgeht nach ganz Deutschland, also die einzelnen Verästelungen und dieses Spinnennetz, ja, regelrecht, was da entstanden ist, was über ganz Deutschland greift, ist in viele Adern unserer Gesellschaft hineingedrungen. Auch da haben wir personelle Verbindungen durchaus zum IZH von Süddeutschland bis von Westdeutschland, Ostdeutschland bis eben nach Hamburg hinein. Deshalb sehe ich das eher als eine Schutzbehauptung an, dass aktuell gesagt wird, wir hatten bis jetzt nicht genug Material. Es war da. Es ist aber auch gut und positiv, dass es jetzt endlich verboten wurde und geschlossen. Es werden sicherlich noch nicht alle Organisationen erfasst worden sein. Ich gehe davon aus, dass da noch sehr viele kleinere Organisationen, Institutionen, Einzelpersonen vor allem, die sich in politischen Parteien und sonstigen verschiedenen Gliedern unserer Gesellschaft festgesetzt haben, dass sie noch ausfindig zu machen sind. Denn diese Gruppe, diese Organisation und das iranische Regime hatte ja mehr als 30 Jahre Zeit, das alles zu implementieren. Also das alles jetzt noch nachzuvollziehen, wird die nächste Aufgabe sein, denn es ist nicht vorbei. Mit der Schließung des IZH ist der Extremismus, der aus dem Iran kommt, und die Gesinnung der Menschen, die dieses IZH betrieben haben, ist ja auch nicht weg. Die Menschen existieren ja auch weiter. Und deshalb muss weiter beobachtet werden und auch weiter verboten werden. Alles, was man findet, was im Zusammenhang mit diesem Zentrum steht. Man hat in Hamburg, vor allem die Politik hat in Hamburg sehr lange zugesehen, Staatsverträge gemacht noch mit dem IZH, die IZH integriert in verschiedenste Gremien, in die Schura, also all diese Organisationen, in denen dieses Zentrum mitreden durfte und konnte, hat es getan, wenn es um Religionsausübung geht oder um die Deutungshoheit über den schiitischen Islam, war das islamische Zentrum gefeiert von Politik. Vor allem die rot-grüne Koalition dort in Hamburg hat sich ja immer gewehrt, das IZH zu schließen. Insofern freue ich mich, dass auch die SPD und auch die Grünen vielleicht da etwas dazugelernt haben.
Ich möchte gerne noch mal auf die Gesinnung zu sprechen kommen, die Sie gerade auch schon erwähnt haben. Weil wenn in Deutschland zum Beispiel über Parteiverbote diskutiert wird, dann heißt es ja häufig, ein Verbot könne bei Anhängern von verfassungsfeindlichen Parteien dazu führen, dass sie sich stärker hinter die Partei stellen, anstatt dass ein Verbot zum Abwenden führen würde. Wie schätzen Sie das beim IZH ein?
Ich denke, dass die Theorie nicht immer stimmt. Es ist auch gut, etwas zu verbieten und zu bestrafen als Abschreckungsinstrument. Und vor allem auch klar und deutlich zu zeigen, dass wir als Rechtsstaat das nicht hinnehmen, dass verfassungsfeindlich agiert wird. Insofern ist hier, glaube ich, das Abschreckungsmoment größer als die Gefahr, dass man sich jetzt hinter verschlossenen Türen noch mehr radikalisiert. Denn noch radikaler geht es meiner Ansicht nach nicht. Und erst recht, nachdem jetzt der Staat sich so deutlich hinstellt und auch mit den Razzien, die sehr demonstrativ und sehr eindrucksvoll durchgeführt wurden, bin ich der Überzeugung, dass jetzt ein Zeichen gesetzt wurde und diejenigen, die weiterhin diese Gesinnung tragen, werden vorsichtiger sein müssen und erkannt haben, dass Deutschland es nicht zulässt, dass sie sich hier festsetzen. So sehe ich das eher positiv, dass es eine Abschreckungsfunktion hatte und auch für andere Organisationen, die ähnlich agieren oder ähnliche Gesinnungen besitzen und bis jetzt noch legal sind, dass auch diese nun gewarnt sind oder auch verboten werden sollten.
Zum Abschluss würde mich noch interessieren Ihre Meinung zur Reaktion des Irans. Das Mullah-Regime hat ja schon den deutschen Botschafter einbestellt. Mit was für weiteren Reaktionen rechnen Sie noch?
Nun, die Einbestellung des Botschafters ist ja das diplomatische Spiel, das politische Spiel auf der Bühne der Weltpolitik. Das hat man so das Recht oder das macht man so salopp gesprochen. Das ist ja das einzige Instrument, was der Iran jetzt gerade hat, um zu reagieren. Und nicht zu reagieren wäre auch keine Option für den Iran. Insofern nehme ich das jetzt mal nicht so ernst, denn wir sprechen hier über einen meiner Ansicht nach nicht demokratischen Staat und ein Terrorregime. Deshalb sollte wir als Deutschland und als demokratischer Rechtsstaat uns jetzt nicht beeindrucken lassen, dass wir von einem Diktator hereingerufen werden. Diplomatische Verwerfungen gibt es seit eh und je, denn in Deutschland existiert die Staatsräson in Bezug auf Israel. Deutschland wird sich niemals israelfeindlich und antisemitisch politisch aufstellen. Davon gehe ich aus. Und allein schon da gibt es eine Verwerfung mit dem Iran. Deshalb finde ich das jetzt nicht beängstigend, dass eine gute Freundschaft, die nie existiert hat, jetzt hier aufgelöst wird.
Sagt die Juristin Seren Atesh über den Verein Islamisches Zentrum Hamburg, der seit heute verboten ist. Und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Bei seiner Sommerpressekonferenz musste sich Bundeskanzler Olaf Scholz heute Fragen aus allen möglichen Themenrichtungen stellen. Viele aktuelle Debatten waren dabei, zum Beispiel der Bundeshaushalt oder auch der gerade laufende Wahlkampf in den USA. Aber es wurde auch auf einen anstehenden Wahlkampf in Deutschland geschaut. Der Kanzler will bei der kommenden Bundestagswahl für die SPD in das Rennen um den Kanzlerposten gehen. Stefan Dietjen berichtet.
Danke für die überaus nette und freundliche Frage.
Ob er dem Vorbild Joe Bidens folgen, Kritik aus der eigenen Partei nachgeben und auf eine erneute Kandidatur im nächsten Jahr verzichten wolle, wurde der Kanzler davor gleich zum Auftakt der traditionellen Sommerpressekonferenz gefragt. Antwort:
Die SPD ist eine sehr geschlossene Partei. Wir sind alle fest entschlossen, gemeinsam in den nächsten Bundestagswahlkampf zu ziehen und zu gewinnen. Und ich werde als Kanzler antreten, erneut Kanzler zu werden.
Damit hat Olaf Scholz, keine 3 Minuten nach Beginn der Pressekonferenz, gut ein Jahr vor dem regulären Wahltermin im September nächsten Jahres, den Bundestagswahlkampf eröffnet und sich selbst zum Kandidaten seiner Partei ausgerufen.
Meine Überzeugung ist, dass wir, wenn es wieder zu Wahlen kommt, für den Deutschen Bundestag die Sache gedreht bekommen haben werden.
Sagt Scholz mit Blick auf die schlechten Umfragewerte für die SPD und das lädierte Ansehen seiner Koalition. Noch vor einem Jahr hatte Scholz nach dem Streit um Heizungsgesetz, Kindergrundsicherung und Waffenlieferungen ein Ende der koalitionsinternen Querelen versprochen. Jetzt gesteht er zu, es habe zu viel Pulverdampf aus der Regierung gegeben, der Erfolge vernebelt habe, zum Beispiel, wenn es um die Migrations- und Asylpolitik gehe.
Bevor ich Kanzler wurde, wurde über die Frage, wie geht man um mit dem Management der irregulären Migration, überwiegend öffentlich geredet und wenig praktisch gehandelt. Was wir jetzt geändert haben, worauf ich bestanden habe, ist, dass praktisch was getan wird.
Scholz macht klar, er sieht das Thema Migration als Schwerpunkt seines Wahlkampfes, setzt darauf, vor allem rechten Populisten den Wind aus den Segeln nehmen zu können.
Dürfen wir uns aussuchen, wer nach Deutschland kommt? Die Antwort lautet ja. Und dass wir gleichzeitig aber sagen, wer nicht bleiben kann, muss gehen. Offenheit und Klarheit, das gehört zusammen.
Durch jüngste Gerichtsentscheidungen sieht sich Scholz darin bestärkt, dass seine Regierung erweiterte Spielräume für Maßnahmen hat, die bislang an menschen- und völkerrechtlichen Einwänden scheiterten.
Ich habe öffentlich gesagt, wir werden Abschiebungen insbesondere von Straftätern nach Afghanistan, aber auch in andere Länder wie Syrien durchführen und bereiten vor, dass das auch tatsächlich geschieht.
Scholz sieht sich als Kanzler, der die Politik auf Trab gebracht hat. Keine andere Partei war so lange an der Bundesregierung beteiligt wie die SPD. Scholz diente unter Merkel als Vizekanzler und empfiehlt sich jetzt als Regierungschef, der vor allem nachholt, was früher versäumt wurde.
Und deshalb habe ich entschieden, dass wir mit dem Schlendrian und dem Aufgeben, das die letzten Jahrzehnte geprägt hat, einen Schluss machen.
Es geht viel um Sozialpolitik, das Bürgergeld, die Rente. Keine Nachfrage dagegen von den Journalisten zu dem Thema, das seine Kanzlerschaft und auch die Auseinandersetzungen in der Koalition so lange prägte, Waffenlieferungen für die Ukraine. Scholz setzt darauf, dass er mit dem Thema Frieden erfolgreicher sein kann als zuletzt im Europawahlkampf.
Ich würde mich gerne wieder damit plakatieren lassen.
Sowohl der Ukraine als auch Israel stellt Scholz dennoch weitere, auch militärische Unterstützung in Aussicht. Auch das jüngste scharfe Verdikt des Internationalen Gerichtshofs zur israelischen Besatzungspolitik ändere nichts an der Haltung der Bundesregierung zu Waffenlieferungen an Israel.
Wir haben nicht entschieden, dass wir keine Waffen liefern. Also werden wir und haben wir.
Scholz geht jetzt erst einmal in den Sommerurlaub. In der Koalition müssen derweil nach wie vor offene Fragen des Haushaltsentwurfs geklärt und dann in die unruhigen Fraktionen vermittelt werden. Wie stark der Rückhalt für seine erneute Kanzlerkandidatur in der eigenen Partei ist, wird sich erst nach den ostdeutschen Landtagswahlen im September wirklich ermessen lassen.
Stefan Detjen zur heutigen Sommerpressekonferenz von Bundeskanzler Olaf Scholz. Und wir bleiben noch weiter bei der Innenpolitik, denn das Bundeskabinett, das durfte sich heute mit dem Thema Steuern beschäftigen. Dabei ging es gleich um mehrere Veränderungen, die für Steuerzahler und Zahlerinnen in Deutschland geplant sind. Mit dabei eine Anpassung von Grund- und Kinderfreibetrag und die Steuerklassen 3 und 5, die für Ehepaare abgeschafft werden sollen. Jörg Münchenberg fasst die heutigen Beratungen zusammen.
In der letzten Kabinettssitzung vor der Sommerpause hat die Ampelkoalition heute noch einmal ein ganzes Bündel von steuerlichen Maßnahmen auf den Weg gebracht, zusammengefasst im sogenannten Jahressteuergesetz, eine Art Gemischtwarenladen in der Steuerpolitik. Erstmals hat die Koalition dabei auch Elemente aus dem Wachstumspaket umgesetzt, das erst Anfang Juli im Zuge der Haushaltseinigung für 2025 präsentiert worden war. Entsprechend zufrieden zeigte sich Bundeskanzler Olaf Scholz auf der traditionellen Sommerpressekonferenz.
Wir haben auch steuerrechtlich was getan, Steuererleichterungen für die Bürgerinnen und Bürger beschlossen. Wir haben dafür gesorgt, dass es klappt mit der Forschungsförderung von Unternehmen und den Abschreibungsbedingungen für die im Rahmen der von uns auf den Weg gebrachten Wachstumsinitiative. Und Familien kriegen auch mehr Geld mit einem höheren Kindergeld, mit den Möglichkeiten, die sich über die Freibeträge ergeben. Insofern also ganz produktiv, ein guter Start in die Sommerpause.
Letzteres war ohnehin geplant. So soll das Kindergeld im kommenden Jahr um 5 Euro auf 255 Euro pro Monat steigen, ab 2026 dann noch einmal um 4 Euro. Auch der Kindersofortzuschlag für bedürftige Familien soll ab dem kommenden Jahr ebenfalls um 5 Euro steigen. Änderungen gibt es auch bei der Einkommensteuer. Kinderfreibetrag und Grundfreibetrag werden ab dem kommenden Jahr angehoben. Zudem ist eine Verschiebung der Eckwerte bei der Einkommensteuer vorgesehen, um eine ungewollte Steuermehrbelastung durch inflationsbedingte Effekte, die sogenannte kalte Progression, zu verhindern. Laut Bundesfinanzministerium sollen Bürger und Unternehmen insgesamt um knapp 21 Milliarden Euro entlastet werden. Darüber hinaus hat das Kabinett heute auch die Überführung der Steuerklassen 3 und 5 in die Steuerklassen 4 und 4 mit Faktorverfahren auf den Weg gebracht. Die Neuregelung soll ab 2030 in Kraft treten, aber, so Finanzminister Christian Lindner, FDP, nicht zu Mehrbelastungen führen.
Unter dem Strich bleibt alles gleich und wir wollen durch einen Faktor quasi im Laufe des Jahres das, was sonst über die Steuernachzahlung erfolgt, bereits einarbeiten, ist auch ein Vorteil für die Bürgerinnen und Bürger, denn sie haben mehr Sicherheit hinsichtlich ihrer Steuerbelastung. Jetzt ist oft so, man holt sich am Ende des Jahres was zurück vom Finanzamt oder muss etwas nachzahlen. Jetzt soll das alles bereits im laufenden Jahr für die Bürgerinnen und Bürger geregelt werden.
Die Ampel hofft durch die Abschaffung der Steuerklassen 3 und 5 auf einen zusätzlichen Impuls für den Arbeitsmarkt. Denn die höhere Besteuerung in der Steuerklasse 5 führt oft dazu, dass die Betroffenen, in der Regel Frauen, ihre Arbeitszeiten nicht ausweiten. Durch die Änderung werde es mehr Fairness im Steuersystem geben, heißt es dazu im Finanzministerium. Eine Änderung des Ehegattensplittings, von dem besonders Paare mit einem hohen Einkommensgefälle profitieren, soll es allerdings nicht geben.
Jörg Münchenberg zu heutigen Beratungen des Bundeskabinetts zum Thema Steuern. Sie hören den Deutschlandfunk, das Journal vor Mitternacht, und wir kommen jetzt zu unseren Kurzberichten. Bei seinem Antrittsbesuch in Berlin hat der neue britische Verteidigungsminister zusammen mit Amtskollege Pistorius ein Abkommen unterzeichnet. Christina Nagel.
John Healey und Boris Pistorius unterzeichneten am Nachmittag eine gemeinsame Erklärung, die erste ihrer Art zwischen beiden Ländern. Beide Seiten wollen enger zusammenarbeiten bei Rüstungsindustrieprojekten und bei der Unterstützung der Ukraine. Vor allem aber wollen sie mehr dafür tun, um die europäische Sicherheit voranzubringen, um so den europäischen Pfeiler in der NATO zu stärken. Großbritannien wird sich an einem Projekt beteiligen, bei dem es um die Entwicklung und Produktion von weitreichenden Präzisionswaffen geht, zum Beispiel um Marschflugkörper, vergleichbar mit den Tomahawks, die die US-Regierung ab 2026 in Deutschland stationieren will. Neben Deutschland und Frankreich sind auch Italien und Polen bei dem Projekt mit dabei. Auf diese Weise, so Pistorius, solle eine Fähigkeitslücke geschlossen werden. Großbritannien und Deutschland arbeiten seit langem auf dem Militärsektor zusammen, zum Beispiel bei Rüstungsprojekten wie dem Kampfjet Eurofighter oder dem Radpanzer Boxer.
Die deutsche Hilfsorganisation CADUS berichtet, dass am Sonntag erneut ein UN-Konvoi in Gaza unter Beschuss geraten sein soll. Sophie von Nettern.
Die UN-Fahrzeuge seien klar gekennzeichnet gewesen, die Route vorher von den israelischen Behörden freigegeben. Das berichtet eine Mitarbeiterin der deutschen Hilfsorganisation CADUS. Sie saß am Sonntag in einem der 4 UN-Fahrzeuge in Zentralgaza. Südlich eines israelischen Checkpoints sei der Konvoi dann unter Beschuss geraten. Mindestens 5 Kugeln hätten eines der Fahrzeuge getroffen. 2 davon seien trotz Panzerung durchgedrungen. Verletzt wurde niemand. In etwa 200 bis 300 Metern hätten sie israelische Bulldozer gesehen, so die CADUS-Mitarbeiterin. Das israelische Militär teilt auf Nachfrage mit, dass ihnen der beschriebene Vorfall nicht bekannt sei. Doch das sei kein Einzelfall, berichtet CADUS. Erst gestern soll laut UN-Angaben erneut ein Konvoi in Gaza beschossen worden sein. Für heftige internationale Kritik hatte israelischer Beschuss auf einen Hilfskonvoi Anfang April gesorgt. 7 Menschen wurden dabei getötet.
In Nepal sind am internationalen Flughafen von Kathmandu bei einem Flugzeugabsturz 18 Menschen ums Leben gekommen. Peter Hornung.
Der Unglücksort ist nur wenige hundert Meter von der Start- und Landebahn von Kathmandus internationalem Flughafen entfernt. An der Unfallstelle liegt das ausgebrannte Wrack, dazwischen Feuerwehrleute und andere Helfer. Polizeioffizier Basanta Rajauri. Insgesamt 18 Tote wurden bereits geborgen und in die Leichenhalle gebracht. Wir haben jetzt Informationen, dass einer der Menschen an Bord überlebt hat und im Krankenhaus behandelt wird. Wir untersuchen den Absturz noch weiter. Der Überlebende ist der 37-jährige Pilot, weiß man inzwischen. Er ist nach ARD-Informationen der Chef des Flugbetriebes der betroffenen Gesellschaft Soria Airlines. Er habe Augenverletzungen, heißt es. Alle Toten sind Angestellte von Soria Airlines, 17 Männer und eine Frau. Bei der Maschine handelt es sich um ein Regionaljet vom Typ CRJ-200 des kanadischen Herstellers Bombardier.
Im italienischen Apulien wurden wegen eines Waldbrandes mehr als 1000 Touristinnen und Touristen evakuiert. Elisabeth Pongratz.
Mit Löschflugzeugen und einem Helikopter versucht die Feuerwehr, die Flammen aus der Luft zu bekämpfen. Wegen des starken Windes hatten sich diese rasch ausgebreitet. Am Boden selbst kommen die Löscheinheiten nur schwer an die Brände heran. Betroffen ist ein Waldgebiet auf dem Gargano in der Bucht San Felice in der Nähe der Stadt Vieste. Die Flammen wurden stark in die Richtung einer Ferienanlage getrieben. Deshalb mussten mehr als 1000 Touristen ihre Unterkünfte verlassen. Manche brachten sich selbst mit ihrem Camper in Sicherheit. Die Männer, Frauen und Kinder kamen teils in anderen touristischen Einrichtungen unter, teils in einer Schulturnhalle, die von der Gemeinde Vieste eingerichtet wurde. Bürgermeister Nobiletti ist sehr besorgt. Im staatlichen Fernsehsender Rai sprach er von einer kritischen Situation. Er vermutet, dass es sich um Brandstiftung handelt. Wörtlich sagte er: Es ist der 5. Versuch in einer Woche und heute Morgen ist ihnen das gelungen.
Das IOC hat die Winterspiele für die Jahre 2030 und 2034 vergeben, wo sie stattfinden werden, weiß Tim Brockmeier.
Die Wahl der beiden Gastgeber war im Grunde reine Formsache. Frankreich mit den französischen Alpen wie auch Salt Lake City im US-Bundesstaat Utah waren bereits im vergangenen November vom IOC als bevorzugte Kandidaten ernannt worden. Entsprechend gab es heute keine Gegenkandidaten. Salt Lake City wird nach 2002 zum zweiten Mal Gastgeber der Winterspiele sein. Der Gastgeber 2030, Frankreich mit den französischen Alpen, erhielt den Zuschlag des IOC nur unter Vorbehalt. Da es aufgrund der vorgezogenen Parlamentswahlen in Frankreich derzeit nur eine geschäftsführende Regierung gibt, zögerten sich zuletzt die erforderlichen Garantien von der Regierung für das Winterspieleprojekt. Entsprechend vergab das IOC die Spiele 2030 nur unter dem Vorbehalt an die französischen Alpen, dass Frankreichs zukünftige Regierung die bislang noch fehlenden Garantien bis zum 1. Oktober übermittelt. Das französische Parlament muss diese dann spätestens am 1. März 2025 ratifizieren.
Und zum Ende der Kurzberichte fasst Jan Plate den Tag an der Frankfurter Börse zusammen.
Für die Deutsche Bank laufen die Geschäfte grundsätzlich ganz gut. Deutsche Bank-Chef Christian Sewing sieht sich auf Kurs, die Ziele für 2025 zu erreichen. Dennoch Probleme macht die Tochter Postbank. Eine milliardenschwere Rückstellung in einem Rechtsstreit mit früheren Postbank-Aktionären hat der Deutschen Bank im zweiten Quartal rote Zahlen eingebrockt. Außerdem ließ der Finanzchef in einem Interview mit dem Nachrichtensender Bloomberg durchblicken, dass es in diesem Jahr womöglich keine zweite Runde von Aktienrückkäufen geben dürfte. Aktien der Deutschen Bank haben sich um mehr als 8% verbilligt. Das hat den DAX belastet. Außerdem hat der US-Elektroautobauer Tesla mit seinen Geschäftszahlen enttäuscht und die Google-Mutter Alphabet hat die hohen Erwartungen nicht ganz erfüllt. Dazu kommen schwache deutsche Konjunkturdaten. Der sogenannte Einkaufsmanager-Index für die Privatwirtschaft, also Industrie und Dienstleister, ist im Juli unter die Wachstumsschwelle von 50 Punkten gefallen. Der DAX hat fast 1% nachgegeben auf 18.387 Punkte. Der Sportwagenbauer Porsche aus dem DAX stellt sich neben Lieferengpässen bei Aluteilen auf anhaltenden Gegenwind in China ein und setzt deswegen verstärkt auf neue Verbrennermodelle. Anteilsscheine von Porsche haben 0,25% eingebüßt.
Im US-Kapitol sind heute einige Sitze leer geblieben, während Israels Premier Benjamin Netanyahu seine Rede vor beiden Kammern des Kongresses gehalten hat. Um das Kapitol herum war es dafür besonders voll, denn tausende Menschen protestierten hier gegen Israels Politik und gegen das Vorgehen im Gazakrieg. Über Netanyahus Auftritt vor dem US-Kongress berichtet Nina Barth.
Neuigkeiten in Bezug auf die Verhandlungen zu einer Waffenruhe oder der Freilassung der von der Hamas festgehaltenen Geiseln hat Israels Regierungschef Netanyahu nicht verkündet. Er betonte in seiner Rede im US-Kongress, der Krieg könne enden, wenn sich die Hamas ergebe, die Waffen niederlege und alle Geiseln freilasse. Nach dem Sieg Israels über die Hamas könne ein neues Gaza entstehen, so Netanyahu. Israel habe dabei keine Pläne, Gaza wieder zu besiedeln. Israel werde aber die Sicherheitskontrolle über das Gebiet behalten. Netanyahus Rede wurde von Applaus und zum Teil stehenden Ovationen, vor allem von republikanischen Kongressteilnehmern begleitet. Einige Demokraten waren der Rede dagegen aus Protest gegen Netanyahus Kriegsführung ferngeblieben. Eine demokratische Abgeordnete hielt ein Schild hoch mit der Aufschrift Kriegsverbrecher. Vor dem Kongress wurde Netanyahus Rede von Protesten begleitet. Netanyahu beschimpfte die Demonstranten mit Blick auf die Verbindungen zwischen der Hamas und dem Iran als nützliche Idioten des Iran.
Nina Barth über die Rede von Benjamin Netanyahu heute vor dem US-Kongress, bei dem erhoffte Aussagen zu Waffenruhe und Geiseln ausgeblieben sind. China gilt als enger Verbündeter Russlands und gerade wegen dieser Beziehung ist der ukrainische Außenminister Kuleba in das Land gereist. Mit der Hoffnung, China könne im Krieg gegen die Ukraine den Druck auf seinen Verbündeten Moskau erhöhen, um einen Frieden in der Ukraine zu erreichen. Über den Besuch berichtet Nils Buhler.
3 Stunden reden Dmytro Kuleba und sein Amtskollege Wang Yi miteinander. Der ukrainische Außenminister ist zum ersten Mal zu einem offiziellen Besuch nach China gereist. Es ist der erste ranghohe Besuch seit Beginn des russischen Angriffskrieges im Februar 2022. Kuleba will über Chinas Rolle für eine mögliche Friedenslösung mit Moskau reden. Jeder Tag des Krieges bedeutet eine Verletzung von Menschlichkeit und Gerechtigkeit. Deshalb müssen wir den Krieg gegen unser Land beenden, den Frieden wiederherstellen und den Aufbau der Ukraine beschleunigen. China ist ein wichtiger Verbündeter von Russland. Beide haben einen engen politischen und wirtschaftlichen Austausch. Offiziell liefert Peking keine Waffen nach Moskau. Westliche Staaten werfen Chinas Führung allerdings vor, für die russische Rüstungsindustrie wichtige Technologie und Güter zu exportieren. Damit könne China die russische Aggression in der Ukraine unterstützen. Nach außen stellt sich Peking aber als neutral dar, so auch nach dem Treffen der Außenminister. Eine Sprecherin des chinesischen Außenministeriums erklärt, wir unterstützen alle Bemühungen, die zum Frieden beitragen und sind bereit, weiterhin eine konstruktive Rolle für einen Waffenstillstand und die Wiederaufnahme der Friedensgespräche zu spielen. China ist besorgt über die humanitäre Lage in der Ukraine und wird weiterhin humanitäre Hilfe und Unterstützung für die Ukraine bereitstellen. Wie andere chinesische Offizielle vermeidet auch die Sprecherin den Begriff Krieg und spricht stattdessen von einer Krise in der Ukraine. Eine Lesart, die auch Moskau gefallen dürfte. Denn dort kann das Wort Krieg im Zusammenhang mit der Ukraine zu jahrelanger Haft führen. Der ukrainische Außenminister Kuleba ist trotzdem überzeugt, dass ein gerechter Frieden mit Russland auch im Interesse von China ist. Kiew lehnt es ab, Gebiete an Russland zu überlassen, fordert, dass sich die russische Armee aus der Ukraine vollständig zurückzieht. Nach dem Treffen mit seinem chinesischen Amtskollegen wiederholt Kuleba, die Ukraine sei bereit, mit Russland zu verhandeln, wenn Moskau dies ernsthaft wolle. Dafür sehe er momentan aber keine Anzeichen. China wird auch nach Kulebas Besuch nicht auf Russland einwirken, zumal inhaltlich nichts Neues herausgekommen sei. So sieht es Serhii Herasimchuk, Außenpolitik-Experte bei der Nichtregierungsorganisation Prisma. Vielmehr wolle ihrerseits die Ukraine einfach nur zeigen, dass sie um einen Frieden bemüht ist. Es liegt auf der Hand, dass die ukrainische Seite die Situation klären und zeigen musste, dass auch der Dialog mit China fortgesetzt wird und wahrscheinlich auch Anstrengungen zu unternehmen, damit Peking eine größere Bereitschaft zeigt, auf Russland in diesem Krieg Einfluss zu nehmen. Diese Hoffnung besteht in der Ukraine schon lange. Im Juni hatte Kiew zu einem Friedensgipfel in die Schweiz geladen. Was China anging, war die Enttäuschung groß. Peking hatte noch nicht einmal einen Beobachter geschickt.
Nils Buhler über den Besuch des ukrainischen Außenministers in China. Einmal im Jahr geht die EU-Kommission der Frage auf den Grund, wie es bei ihren Mitgliedsländern um die Rechtsstaatlichkeit steht. Heute wurde der inzwischen 5. Report vorgestellt und es wird deutlich, in vielen Mitgliedstaaten ist noch Luft nach oben. Bei Ungarn findet die Kommission sogar gravierende Mängel. Neben den aktuellen Mitgliedern wurden aber auch Beitrittskandidaten untersucht. Die Ergebnisse fasst Caroline Born zusammen.
Auf über 1000 Seiten hat die EU-Kommission aufgelistet, wie es um die Rechtsstaatlichkeit in der EU bestellt ist. Sorgen macht sich Kommissionsvizepräsidentin Vera Jourova über die Unabhängigkeit der Medien.
We see improvements, but we also see the deterioration of the situation in some countries.
Neben Verbesserungen habe sich die Situation in manchen Mitgliedstaaten verschlechtert, zum Beispiel in der Slowakei. Anfang des Monats wurde der öffentlich-rechtliche Rundfunk durch ein Staatsmedium ersetzt. Die Opposition wirft der Regierung unter Robert Fico vor, sich ein Propagandainstrument geschaffen zu haben. Druck auf die Medien ausüben soll auch Giorgia Melonis Regierung in Italien, indem sie sich beim öffentlich-rechtlichen Sender Rai einmischt. Während die Kommission das slowakische Mediengesetz noch nicht final analysiert hat, findet sie für Italien deutliche Worte.
We express concerns related to the independence and funding of public service media.
Jourova zeigt sich besorgt über die Unabhängigkeit und die Finanzierung der öffentlich-rechtlichen Medien. Neben der Presse hat die Kommission 3 weitere Bereiche bewertet: die Unabhängigkeit der Justiz, den Kampf gegen Korruption und die Gewaltenteilung. Missstände in allen 4 Bereichen hat sie in Ungarn ausgemacht.
Hungary is a real systemic issue for the Commission about the rule of law.
Die Probleme in Ungarn hätten System, so Justizkommissar Didier Reinders. Kurz vor Weihnachten hatte die EU-Kommission zwar Gelder ausgezahlt, die wegen Rechtsstaatsverstößen eingefroren waren, weil Ungarn erste Vorgaben erfüllt hat, doch über 20 Milliarden hält die Kommission noch zurück. Gegen Ungarn läuft außerdem ein Artikel 7-Verfahren. Es gilt als letztes Mittel. Am Ende droht der Verlust des Stimmrechts.
Im Lichte der seit Jahren andauernden systemischen
Vergehen in Ungarn ist es endlich an der Zeit, Viktor Orbán in die Schranken zu weisen und Ungarn das Stimmrecht in der EU zu entziehen,
sagt der Europaabgeordnete der FDP Moritz Körner. Auch seine Kollegen im Parlament zeigen sich alarmiert. CDU-Politikerin Lena Dupont teilt mit, die Geschwindigkeit, mit der die Regierungspartei in der Slowakei das politische System umgestalte, sei beispiellos. Grünen-Politiker Daniel Freund fordert, früher auf solche Entwicklungen zu reagieren, durch Finanzsanktionen. Soweit ist es für die Kommission im Fall der Slowakei noch nicht. Sie setzt auf Empfehlungen an die Mitgliedstaaten und erklärt, 2/3 davon hätten die Hauptstädte im vergangenen Jahr zumindest teilweise umgesetzt. Deutschland erhält von der Kommission ein relativ gutes Zeugnis. Lob gibt es für die laufende Debatte, wie das Bundesverfassungsgericht vor politischer Einflussnahme geschützt werden kann. Angesprochen wird auch die Bezahlung von Richtern. Deutschland solle für eine angemessene Vergütung sorgen. Luft nach oben sieht man in Brüssel auch in Sachen Transparenz. So sollten weitere Schritte unternommen werden, um zu zeigen, welche Interessenvertreter Einfluss auf ein Gesetz genommen haben. Als Schritt in die richtige Richtung wertet die Kommission das Lobbyregister.
Informationen von Caroline Born. Bei der Welt-AIDS-Konferenz in München wurde heute eine Studie präsentiert, die schon im Vorfeld für viel Aufsehen gesorgt hat. 2 Spritzen pro Jahr mit einem antiviralen Medikament und damit sollen vor allem Frauen zu 100% vor einer Ansteckung geschützt sein. Aus München berichtet Johannes Rostäuscher.
Im Vorfeld war viel von Game Changer die Rede. Jetzt, unmittelbar nach Präsentation der Studie, fiel gleich ein paar Mal das Wort Miracle, Wunder.
2 companies have got miracle products for prevention.
Gleich 2 Firmen haben Wundermittel für den Schutz vor HIV, sagt Winnie Bianima, Direktorin von UNAIDS, dem Programm der Vereinten Nationen gegen die Immunschwächekrankheit. Wobei das eine Mittel nochmal heraussticht, Lenacapavir. Ein Medikament, das HIV-Viren so effektiv von der Vermehrung abhält, dass die Infektion gar nicht erst stattfindet. Linda Gail-Becker, Professorin und HIV-Expertin an der Uni Kapstadt.
Lenacapavir injectable, 6-month injectable, was 100% effective, had an incident rate ratio of 0.
Die Zahlen im Einzelnen. Mehr als 5.300 junge Frauen und Mädchen nahmen an der Studie teil, in Südafrika und Uganda. Rund 2.000 von ihnen bekamen alle 6 Monate das Medikament Lenacapavir als Spritze unter die Haut. Die übrigen Frauen bekamen andere Medikamente zur HIV-Prävention, in dem Fall als tägliche Tabletten. In der Tablettengruppe kam es zu immerhin 55 Infektionen während der Beobachtungszeit, bei Lenacapavir zu keiner einzigen. Was auch an der Verabreichungsform liegen dürfte, eine Spritze alle 6 Monate ist gerade für junge Menschen einfach besser durchzuhalten als jeden Tag eine Tablette mit einem ähnlichen Medikament, sagt Linda Gail-Becker.
Often amongst young women in my region is that taking oral PrEP is challenging. And so although there was reasonable, this did decrease over time.
Gerade im südlichen Afrika, wo die Infektionsraten unter jungen Frauen enorm sind, könnte die Prophylaxe-Spritze tatsächlich ein Gamechanger werden. Wobei das Präparat gar nicht neu ist. Lenacapavir wird bereits verwendet, um bei HIV-Positiven die Viren in Schach zu halten. Das Neue wäre, dass es rein vorbeugend benutzt würde, wenn es bezahlbar wird.
This is not a Gucci handbag.
Das ist keine Gucci-Handtasche, sagt Winnie Bianima. Das ist ein Produkt für Menschen, die am Rand leben. Aber nicht nur in den armen Ländern Afrikas. Das sind auch die Menschen in den Favelas in Brasilien, an den Rändern in Jamaika, Indonesien und so weiter. Und damit wären wir bei den Kosten. Derzeit ist von einem Preis von $40.000 für die beiden Spritzen für ein Jahr pro Person die Rede. Doch Jared Baton von der Herstellerfirma Gilead versichert ein um das andere Mal, mit voller Kraft suche man jetzt schon nach Firmen, die in Niedriglohnländern Nachahmerpräparate herstellen. Und bis dahin werde man die Spritzen selbst günstig anbieten, sobald sie zugelassen sind. Wir suchen jetzt schon Firmen, die die Generika herstellen, die hohe Qualität hinkriegen zu einem niedrigen Preis, damit wir die großen Mengen herstellen können, die die Welt braucht. Ein Preis von $40 pro Jahr könnte erreichbar sein, haben Pharmakologen der Universität Liverpool hochgerechnet. Das wäre tatsächlich bahnbrechend.
Informationen von Johannes Rostäuscher. Und zum Ende der Sendung blicken wir noch in die Tageszeitungen von morgen, zusammengestellt von Cengiz Ünal und präsentiert von Jan Kämmerer.
Kommentiert wird vor allem die Sommerpressekonferenz von Bundeskanzler Scholz. Die Augsburger Allgemeine notiert: Vom Anwerben ausländischer Fachkräfte bis zum Abschieben nach Syrien oder Afghanistan ließ der Kanzler zwar kaum ein brisantes Thema aus, am Ende aber blieb vieles im Ungefähren. Scholz hat nicht das Zupackende eines Gerhard Schröder und nicht die Popularität einer Angela Merkel. Umso wichtiger wäre es, jetzt konkret zu werden. Die Lausitzer Rundschau aus Cottbus moniert: Es kam kein Eingeständnis, dass die Haushaltsverhandlungen so nicht hätten laufen dürfen oder dass große Ampelvorhaben wohl nicht mehr umgesetzt werden, Stichwort Klimageld oder Kindergrundsicherung. Seine spärlichen Worte zu alledem sprechen Bände. Und dabei gehört auch zu einem guten Regierungshandeln, dass man Fehler selbstkritisch eingestehen kann. Das Straubinger Tagblatt betont, dass dem Kanzler nicht viel Zeit bleibe, das Vertrauen zurückzugewinnen. Spätestens im Frühjahr werden alle Parteien in den Wahlkampfmodus schalten. Das heißt, was heute nicht mehr geplant, verabredet und beschlossen wird, hat kaum noch eine Chance, gesetzt zu werden. Danach regiert die Ampel nach dem Prinzip Hoffnung. Hoffen, dass die Konjunktur rechtzeitig anspringt. Hoffen, dass die Beliebtheitswerte des Kanzlers doch noch steigen. Hoffen, dass die Union der Koalition in den Umfragen nicht noch weiter enteilt. Die Nürnberger Nachrichten stellen fest: Ein neues Gesicht an der Spitze, wie bei den amerikanischen Demokraten das von Kamala Harris, kann einer ganzen Partei wieder Schwung verleihen. Das würde in Deutschland vermutlich auch ein Boris Pistorius schaffen. Er könnte seiner SPD wohl nicht den Sieg, aber ein besseres Ergebnis verschaffen. Das Bundesinnenministerium hat das Islamistische Zentrum Hamburg und mehrere seiner Teilorganisationen verboten. Islamisten sind eine Herausforderung für den Rechtsstaat, konstatiert die Neue Osnabrücker Zeitung. Der politische Islam versucht im Namen der Religion, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu untergraben. Dagegen konsequenter vorzugehen als in der Vergangenheit ist richtig und hat nichts damit zu tun, Menschen an ihrer grundgesetzlich garantierten Ausübung der Religionsfreiheit zu hindern. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schließlich kritisiert, dass Innenministerin Faeser bisher zögerlich mit Islamisten umgegangen sei. Die Samthandschuhe des Staates sind nur damit zu erklären, dass sich Politiker leicht durch den Vorwurf einschüchtern lassen, sie seien islamfeindlich, wenn sie gegen Islamismus vorgehen. Aber gerade Muslime, denen an einer freiheitlichen Religionsausübung gelegen ist, schützt eine klare Trennung zwischen Islam und Fassade.
Und mit der Presseschau endet das Journal vor Mitternacht. Mein Name ist Fanny Buschert. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Start in den neuen Tag.